bevor wir anfangen, würde ich Sie gerne nach der Mathe-Nacht fragen. War das hilfreich? Hat es Spaß gemacht? Fühlen Sie sich jetzt besser vorbereitet?
Ja.
Da sehe ich Daumen und Nicken. Wunderbar. Das freut mich. Dann gibt es ja noch eine Notfallsprechstunde am Mittwoch. Würden Sie sagen, dass wir dann insgesamt genug Unterstützungsangebote haben Richtung dritter Klausur? Wenn Ihnen noch was einfällt, was Sie noch brauchen, dann wie immer. Dann beginnen wir jetzt wieder mit Lemma 10.7. Da haben wir ja noch einen Teil des Beweises vor uns. Und damit wir wieder wissen, wo wir sind, würde ich gerne einfach noch mal ganz kurz durchsprechen, was wir da in Lemma 10.7 bisher gemacht haben. Wir haben da die üblichen Voraussetzungen, aber zusätzlich soll für das Minimalpolynom von Alpha gelten, dass es Potenz eines irreduziblen Polynoms Q ist. Und dann fangen wir an mit einem alpha-typischen Teilraum U, der so groß ist wie möglich, im Sinne von möglichst großer Dimension. Und unser Ziel ist zu zeigen, dass es dann einen alpha-invarianten Teilraum B gibt, derart, dass Tau die korrekte Summe der beiden Räume ist. Und dann haben wir auch schon gezeigt tatsächlich, dass das Minimalpolynom sich bei der Einschränkung auf Umsicht verändert. Wir haben ein bisschen Notation hergenommen, haben ein paar Vorüberlegungen gemacht, so Dimension 0 ist langweilig und was wir da sonst so machen. Und dann haben wir eben so ein U hergenommen und haben das besonders geschickt gewählt, nämlich nicht nur möglichst groß, was die Dimension betrifft, sondern auch noch so, dass der Exponent, der oben an dem irreduziblen Polynom Q dran steht, um das Minimalpolynom zu bekommen, dass der so groß wie möglich ist. So, dann haben wir noch Beta als Bezeichnung eingeführt für die Einschränkung von Alpha auf U. Und wir haben uns schon einiges überlegt. Da gehe ich jetzt ein bisschen weiter runter. Wir haben uns zum Beispiel schon überlegt, dass das Minimalpolynom von Alpha und das von Beta gleich sind. Und um jetzt weiterzumachen, haben wir eine Fallunterscheidung uns überlegt. Da geht es um den Faktorraum V mod U. Und es gibt zwei Fälle, nämlich, dass wenn man sich die von Alpha auf diesem Faktorraum bewirkte Abbildung Phi anguckt, dass dann der Faktorraum unzerlegbar ist für dieses Phi oder eben nicht. Und wir haben angefangen mit dem nicht Phi unzerlegbaren Fall. Den haben wir letzte Woche fertig bearbeitet. Jetzt fehlt also noch der Phi unzerlegbare Fall. Kurz zur Wiederholung, dieses Phi wirkt folgendermaßen, man nimmt sich Restklassen her, man guckt also Elemente des Faktorraums V mod U an, die haben die Form U plus kleines V und man wendet Phi auf diese Elemente an, indem man sich den Repräsentanten schnappt und den Alpha. Und wir haben uns schon überlegt, dass diese spezielle Voraussetzung für das Minimalpolynom von Alpha sich auf alpha-invariante Teilräume und auch auf diesen Faktorraum V mod U sozusagen vererbt, in dem Sinne, dass auch da die Minimalpolynome der bewirkten Abbildung Potenzen von diesem Q sind. Das wird jetzt immer mal wieder wichtig sein. Jetzt sind wir hoffentlich wieder so halbwegs drin, was wir da wollen, und gucken uns den zweiten Fall an. An der Tafel ist schon was vorbereitet und jetzt kommt wieder die Konzentration zu dem Film. Jetzt schauen wir uns also den zweiten Fall an. Das ist nämlich dieser Faktorraum bezüglich der bewirkten Abbildung Phi unzerlegbar ist. Was bedeutet das nochmal? Immer dann, wenn ich zwei Teilräume finde, hier in diesem Raum, deren direkte Summe V mod U ist und die beiden Phi-invariant sind, dann geht das nur, wenn einer der beteiligten Räume der Nullraum ist und der andere auch ist. Das werden wir gleich benutzen. Zunächst mal ist ja das U nicht der Nullraum und auch nicht der ganze Raum. Und mit der Dimensionsformel für Faktorräume wissen wir dann, dass V mod U nicht Dimension 0 hat, aber auch nicht die gleiche Dimension wie V. Und dann können wir gleich mal gucken, ob eigentlich die Voraussetzungen unseres Lemmas für V mod U erfüllt sind. Großen phi-zyklischen Teilraum her, Voraussetzungen als Minimalfüllung sind erfüllt. Und dann findet man da so einen vielinvarianten Teilraum, sodass die direkte Summe das bildet. Das wäre aber dann so eine Zerlegung, die in diesem Fall gar nicht geht, die gar nicht existiert. Sprich, das Lemma, angewandt auf diesen Raum und Phi, sagt uns, dass dieser Raum selbst phi-zyklisch sein muss.
Wenn man Alpha
nach Definition der Anwendung von Phi und Potenzmesser und so weiter, müssen wir dann immer die entsprechenden Ausdrücke nehmen, wo Alpha steht und die auf den Repräsentanten. Heißt also, dass es dasselbe ist wie U plus V0 darauf angewandt U und J eingesetzt Alpha. Und da wir gerade geklärt haben, dass das im Kern davon liegt, liegt es auch im Kern davon, wenn man Phi einsetzt. Und das bedeutet dann, dass da U selber muss. Hier benutze ich also jetzt was? Genau. Benutze das Minimalpolynom von Phi ist das. Wenn ich da Phi einsetze, kommt die Nullabbildung raus. Das heißt, wenn ich das abbilde damit, dann kommt das Nullelement im Faktorraum raus. Kann ich hier mal beschreiben. Das heißt, hier benutze ich die Definition von Q hoch J oder die Wahl des J. Dann habe ich hier den Nullvektor im Faktorraum, schreibe das so und merke dann, so ist es logischer, wenn ich es so hinschreibe, und merke dann, naja, der Repräsentant hier muss jetzt so sein, dass er das Nullelement im Faktorraum repräsentiert. Und wenn wir uns erinnern, wie das war mit Faktorräumen, dann sehen wir, dass der Repräsentant jetzt in U liegen muss. Jetzt liegt dieses Ungetüm also einerseits in diesem Kern und andererseits in U. Können wir uns dann merken? Na, das heißt, es liegt im Kern dieser Abbildung, wenn man Alpha auf U einschränkt. Wir haben jetzt also gezeigt, wenn man 10, 5 drauf werfen, da haben wir jetzt diese Eigenschaften mit so Polynomen, die aus zwei Faktoren bestehen und wie man dann da so zwischen Kern und Bild wechseln kann. Das alles möchte ich da jetzt noch drauf werfen. Ziemlich langwierig, das zu beweisen. Da hatten wir einmal diese Dimensionsgeschichten mit dem Grad von irgendwelchen Polynomen und dann hatten wir noch sowas mit Bild und Kern. Und alles bezog sich immer auf so ein Polynom, das Produkt von zwei Polynomen war. Diese beiden Polynome werden jetzt Q hoch J und Q hoch I sein. Auf die wende ich das hier an. Und jetzt schauen wir mal, ich sage einfach mal genau, wo das Lemma eingeht. Wenn ich den Kern betrachte von U, I eingesetzt Alpha und den mit U schneide. So, jetzt gucke ich also Vektoren an, die einerseits von dieser Abbildung auf 0 geworfen werden und die andererseits in U liegen. Wenn man in U liegt und irgendwas mit Alpha macht, dann kann man stattdessen auch immer Alpha eingeschränkt auf U benutzen, also Beta. Das heißt, das ist jetzt dasselbe wie der Kern von U, I, aber jetzt setze ich Alpha eingeschränkt auf U ein, beziehungsweise Beta. Das war, glaube ich, die Abkürzung, die wir dafür hatten. Das steht jetzt schon da. Jetzt kommt Lemma 10.5 mit dieser Beziehung zwischen Kern und Bild bei diesen beiden Polynomen und sagt, naja, dieser Kern ist das gleiche wie das Bild von U, J, Beta. Was ist das? Auch nochmal kurz überlegen. Beta ist Alpha eingeschränkt auf U, das heißt, ich befasse mich jetzt nur mit dem Teilraum U. Auf den wende ich jetzt Q hoch J von Alpha sozusagen an und betrachte dann das Bild, also die Menge aller Bilder. Das heißt, ich nehme U und wende darauf Q hoch J Alpha an. Ob hier Alpha oder Beta steht, ist egal, weil ich ja nur den Teilraum U. So, jetzt gucken wir nochmal weiter. Da oben steht V0 hoch QJ1 liegt in diesem Kern, liegt auch in U, liegt also in diesem Durchschnitt, liegt also hier hinten. Jetzt ist V0 hoch QJ1 enthalten in diesem Bild und wir wollen, also ich möchte ganz oft zeigen, dass Sachen in irgendeinem Bild liegen, damit ich mir ein Urbild kann. mir jetzt ein U aus U hernehmen kann, derart, dass wenn ich das damit erfülle, dass dann dieser Vektor rauskommt. Das ist der nächste Schritt.
Dieser Grad dasselbe wie der Grad des Minimalpolynoms von
vierzyklischen Raum sind Minimalpolynome für Phi und charakteristisches Polynom für Phi gleich. Das heißt, wir haben das und das ist die Dimension des Faktorraums. Hier bei diesem Gleichheitszeichen habe ich benutzt, dass der Faktorraum V und U vierzyklisch ist. Deswegen stimmen die Polynome überein, dann stimmen auch die Gerade überein. Deswegen komme ich hier auf die Dimension. Jetzt brauche für den nächsten Schritt, ich habe ja gesagt, was wir zeigen wollen, zu zeigen, V ist das Alpha-Erzeugnis von B direkt von U. Aber das wollen wir gerne zeigen, denn ich habe ja entschieden, das ist wie gewünscht. Also mache ich mal beides, das ist die Summe und der Durchschnitt. Wie wir ganz am Anfang begonnen haben. Wir haben uns dieses V0 ja geschickt ausgewählt, nämlich so, dass man mit der davon repräsentierten Restklasse den ganzen Faktorraum kriegt. Und das ist der ganze Witz. Das schreibe ich jetzt nur noch mal hin. Die Summe der Dimensionen ist höchstens die von V, aber auch mindestens die von V, also gleich der von V. Und wenn wir uns dann die Dimensionsformel für Summen nochmal angucken, dann muss jetzt dieser Term, der für den Durchschnitt da steht, für die Dimension, der muss jetzt wegfallen, der muss 0 sein. Das geht aber nur, wenn der Durchschnitt der Räume denn 0 ist. Thank you. Formel noch, die Dimension des Durchschnitts, die dann reingeht. Und wenn die 0 ist, muss der Durchschnitt 0 sein. Damit sind wir fertig mit dem zweiten Fall. Und damit sind wir fertig mit dem ganzen Lemma. Und wir werden das auch gleich benutzen. So, die Tafel war sichtbar, dann kann ich das einfach umschalten. Und wir gucken, wie es weitergeht. Im nächsten Lemma. Wir sind zumindest, was die erste Normalform, also im Sinne von einer schönen Abbildungsmatrix betrifft, da sind wir jetzt schon auf der Zielgeraden. Die erste Normalform ist schon in Sichtweite. Und Lemma 10.8 ist das letzte Resultat, was wir vor dem Existenzsatz brauchen. Was haben wir da? Da haben wir wieder die üblichen Voraussetzungen. Und jetzt wollen wir unterscheiden oder wir wollen verstehen, wie unterschiedlich Alpha-Unzerlegbarkeit und Alpha-zyklisch sein eigentlich sind. Wir haben jetzt halt diese ganzen Wörter, Alpha-invariant, Alpha-unzerlegbar, Alpha-zyklisch. Und wir haben schon gesehen, dass Alpha-invariant nicht so wahnsinnig stark ist. Also nur weil man Alpha-invariant ist, muss man jetzt nicht unzerlegbar sein oder sowas. Unzerlegbar und zyklisch wirken dagegen schon relativ stark und die gucken wir uns jetzt an in diesem Lemma. Und da sehen wir, in die eine Richtung gibt es eine Implikation. Wenn ich ein Alpha-unzerlegbarer Teilraum bin von V, dann bin ich Alpha-zyklisch. Dann findet man also so einen Vektor, der mich Alpha-zyklisch erzeugt. Umgekehrt stimmt es im Allgemeinen nicht, aber es gibt eine Voraussetzung, mit der man die Umkehrung hinkriegt. Und zwar die, die wir jetzt schon häufiger gesehen haben, nämlich, dass die Einschränkung des Minimalpolynoms eine Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Wenn man das hat, dann geht die Gegenrichtung, dann ist unser alpha-zyklischer Teilraum auch unzerlegbar. Also nochmal, bevor wir das beweisen, jeder alpha-unzerlegbare Teilraum ist alpha-zyklisch. Ein alpha-zyklischer Teilraum muss nicht unbedingt unzerlegbar sein, aber er ist es, falls das Minimalpolynom für die Einschränkung Potenz eines irreduziblen Polynoms ist. Und damit gehe ich an die andere Tafel. Und wir fangen an, Lemma 10.8 zu beweisen. Die Ideen, viele davon haben wir schon gesehen, und vor allem können wir auf die vorherigen Resultate zurückgreifen, dann ist es einfach nicht so schlimm. Das ist also die Art von Argumenten, wo es sich wieder lohnt zu gucken, ist davon irgendwas mehrmals vorgekommen, dann ist es vielleicht wichtig, ich sollte mir das merken, und ansonsten ist es überhaupt nicht für irgendeine Prüfung relevant.
Ich habe gerade gedacht, kann man helfen, sich das zu merken.
Ende mal, wir wollen ja zeigen, der Raum ist alphazyklisch. Wenn er es nicht ist, dann können wir das Lemma von vorher benutzen. Was sagt denn das dann? Das Lemma von vorher sagt, unter diesen Voraussetzungen, deswegen ist es so wichtig, dass wir das klar gemacht haben, dass wenn man sich einen möglichst großen alphazyklischen Teilraum von U hernimmt, dass man dann da so einen direkten Summanden findet dazu, der Alpha invariant ist. Das passt aber nicht dazu, dass der Raum Alpha unsummierbar ist. Heißt also, entweder ist der Raum selber nicht alphazyklisch und wir verletzen die Unzerlegbarkeit mit der Lemma 10-7, oder wir erfüllen die Voraussetzung, die entsteht, dann ist der ganze Raum selber alphazyklisch sein.
Dann kann ich jetzt Alpha auf diese beiden Teile eindeutige Zerlegung von Polynomen in irreduzible Polynomen gibt. Das ist der Grund, warum alle Teiler von einer Potenz von t auch selber Potenzen von t sind. Wenn man diese Eigenschaft nicht hätte, dann wäre es nicht so klar, warum es so ist. Oder es wäre vielleicht sogar falsch. Das nur zur Einordnung, warum wir diesen Satz immer wieder zitieren.
Thank you. mit Beta eingesetzt in das Polynom mit den größeren Exponenten, dann wird gesagt, das ist Theorem N. Und dann verwende ich gleich genau dieses Argument. U hoch. Was habe ich gesagt? Das Minimalpolynom von Beta 2. Also ich möchte gerne Theorem N benutzen, aber ich fange jetzt so an. Und da setze ich Beta ein, weil ich könnte auch Alpha nehmen. Was habe ich gesagt? Genau, Theorem. Da Beta eingesetzt. Und jetzt zerlege ich U, so wie das da hinten steht. Jetzt kommt das Argument von gerade. U1 kommt aus U1. Da habe ich dieses Polynom Theorem L, wo der Exponent vielleicht kleiner ist. Genau. Der ist vielleicht kleiner, aber wenn ich da Theorem nehme und da einsetze, dann muss die Nullabbildung rauskommen. Denn ich erreiche die Nullabbildung ja schon bei Theorem L. Und Theorem L ist vielleicht schon vorher oder L und L sind gleich. Aber hier kommt auf jeden Fall, wenn ich das auf U1 loslasse, Null raus. Hier sowieso, weil der Theorem das Minimalpolynom von Beta 2 ist. Das heißt, wenn ich hier Beta oder Beta 2 einsetze, das ist hier egal, weil da U2 steht, bewirke ich die Nullabbildung, bilde also U2 auf Null. Und das bedeutet, naja, wir haben U irgendwie beliebig gewählt und haben jetzt Beta in dieses Polynom eingesetzt und sind dabei auf Null gekommen. Das heißt, diese Abbildung, die hier oben steht, ist die Nullabbildung und damit haben wir ein Polynom gefunden, derart, dass wenn wir Beta einsetzen, die Nullabbildung rauskommt. Es ist normiert, weil es ja vorher schon ein Minimalpolynom war. Und damit muss es dieses Polynom von kleinstmöglichem Grad sein, bla bla bla. Es muss also das Minimalpolynom von Beta sein. Sprich, Beta und Beta 2, Entschuldigung, sprich, das Minimalpolynom von Beta 2 und das von Beta sind in Wirklichkeit gleich. Ja, aber wenn die das gleiche Minimalpolynom haben, dann kann ich mit dem Grad-Argument, also wie immer, U ist alpha zyklisch, Minimalpolynom und charakteristisches Polynom haben den gleichen Grad, aber gleichzeitig ist hier der Grad beschränkt durch die Dimension von U2 und jetzt kann ich so herausfinden, dass die Dimension von U und die von U2 gleich sind.
Thank you.
denke, dass wir mitnehmen sollten, außer den Definitionen von Alpha unzerlegbar und Alpha zyklisch und so weiter, wir sollten mitnehmen, dass diese Voraussetzung, dass man da ein Polynom hat, das eine Potenz ist von einem Irreduziblen, dass das eine sehr, sehr starke Information ist, die dann immer wieder ausgenutzt werden kann. Nämlich immer dann, wenn wir was finden, was dieses Polynom teilt. Das ist dann nämlich auch eine Potenz von leicht irreduziblen Polynomen. Wir haben auch gesehen, dass die Information, dass das Polynom so aussieht, stark ist, in dem Sinne, dass wir mehrere Resultate haben, hier im Laufe von Kapitel 10, die das als Voraussetzung haben. Und die haben wir unterwegs fröhlich genutzt, um was rauszufinden über die Teilreihen oder über irgendwelche Kerne oder Bilder. So, das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Die Form der Polynome beeinflusst da sehr stark, was passiert. Und wir haben jetzt für viele Situationen mit besonderen Minimalpolynomen Lemmata, die genau dazu passen und uns da Informationen. Und das setzt sich jetzt fort. Aber bevor wir weiter technisch sehr aufwendige Dinge beweisen, möchten wir vielleicht einmal uns darüber freuen, dass wir jetzt schon ein Zwischenresultat haben. Das habe ich als Korollar formuliert, obwohl es eigentlich was Großes und was Schönes ist. Als Korollar habe ich es deshalb formuliert, weil es tatsächlich ziemlich leicht folgt aus Sachen, die wir uns jetzt hart erarbeitet haben. Ich weiß, dass das ein sehr anstrengender Teil in der Vorlesung ist, mir ist das bewusst. Gucken wir mal in Korollat 10 an. Unter den üblichen Voraussetzungen werden wir zeigen, dass es eine sogenannte Normalform für eine Abbildungsmatrix gibt, also eine Form, wo in der Abbildungsmatrix Kästchen stehen und die Kästchen sind sehr übersichtlich und man kann ganz viele Informationen einfach ablesen. So, das ist dieser Existenzsatz. Später gibt es dann noch einen Satz, der erklärt, dass es nicht nur so eine Normalform gibt, sondern dass die auch noch in einer gewissen Weise eindeutig ist, sprich, wenn man mehrere solche Zerlegungen hat und mehrere solche Matrizen mit Kästchen, dann unterscheiden die sich nur in der Anordnung der Kästchen. Ansonsten müssen die übereinstimmen. Das gucken wir uns später noch genauer an. Jetzt wollen wir erstmal schauen, woher so eine Zerlegung kommt und wie das genau aussieht. Deswegen ist da jetzt sehr viel Notation. Das Bild, das wir dabei im Kopf haben, ist einfach nur, es gibt eine Abbildungsmatrix mit schöner, einfacher Kästchenform. So kann man sich das merken. Und da stehen jetzt sehr viele Wörter, aber die sagen eigentlich was. Okay, die vielen Wörter sind, dass es für unseren Vektorraum V eine Zerlegung gibt, als direkte Summe von Alpha unzerlegbaren Teilräumen. Das heißt, die einzelnen Stückchen können jetzt nicht noch weiter zerlegt werden. Die Teilräume habe ich U1 bis UK genannt. Dann habe ich den Dimensionennamen gegeben und ich habe den Einschränkungen von Alpha Namen gegeben, aus den üblichen Gründen. Und behaupte dann, dass es eine geordnete K-Basis B Hut gibt von V und geeignete Koeffizienten derart, dass die Abbildungsmatrix für diese spezielle Basis eine Kästchenmatrix ist. Und ich beschreibe, wie die Kästchen aussehen. Zu jedem Kästchen gehört immer eine Teilbasis von B-Hut, also ein Stückchen in diesem Basistupel. Dieses Stückchen gehört dann immer zu dem jeweiligen Teilraum aus der Zerlegung. Und die Matrix selber hat eine sehr einfache Form, in dem Sinne, dass oben nur 0 und 1 stehen, 1 neben der Diagonale und ganz unten stehen so ein paar interessante Koeffizienten. Und wenn wir uns erinnern, das waren die Koeffizienten, die zu den minimal- bzw. charakteristischen Polynomen gehörten. Das heißt, dass man die auch einfach ablesen kann und nicht nochmal ausrechnen muss. Das ist der Charme dieser allgemeinen Normalform, so heißt sie dann später. Erstens Kästchengestalt, zweitens man sieht Koeffizienten für Minimalpolynome. Drittens, wie wir sehen werden, gibt es noch mehr Informationen, über die spreche ich dann später. Jetzt erstmal nur Kästchen, Koeffizienten, Übersicht. Sehr schön. Dass man auf diese Matrizen kommt, wenn man die Zerlegung hat in U1 bis UK, das ist sozusagen der einfache Schritt, denn man schränkt dann ja die Abbildung einfach ein und guckt, was da los ist. Und dann wendet dann einfach alles an, was wir bisher gemacht haben, und dann stehen die Matrizen einfach da. Wir müssen nur noch mal kurz überlegen, wie wir auf eine Zerlegung kommen und dass es wirklich alles so zusammenpasst, wie wir denken. So. 10, 9. Ja, sehr gerne. Es kommt dann auch gleich noch ein Beispiel, wo wir uns das genauer angucken. Ja?
Wenn man angenommen hat, man hätte zwei Matrizen zu zwei Teilräumen, die den gesamten Raum ergeben, könnte man daraus dann eine Matrize machen, die den Vektorraum ganz darstellt?
Na, die Matrizen selber stellen ja nicht den Vektorraum dar, sondern dass die Abbildung tut, aber ich versuche mal trotzdem Ihre Frage aufzugreifen. Ich finde die nämlich gut. Ich mache mal da auf dem Schmierzettel irgendwas. Moment. Also die Frage war, wenn ich das richtig verstanden habe, ob man, wenn man jetzt eine Zerlegung hat, zum Beispiel in zwei Teilräume, dann was basteln kann für den großen Raum.
Ja.
So, genau. Und das ist hier genau die Idee. Also wir machen mal kurz das Beispiel mit zwei Teilräumen. So, V ist die direkte Summe von U1 und U2. Und jetzt weiß ich, was Alpha darauf tut und ich weiß, was Alpha darauf tut. Und die Beschreibung, was Alpha darauf tut, wie ich das immer so sage, ist eine Abbildungsfrage. Jetzt habe ich also gemacht, jetzt sagen wir mal U1. Die kriege ich, indem ich Alpha auf U1 beschränke, eine geordnete Basis von U1 wähle, die schön ist. Und das kann ich so machen, dass diese Abbildungsmatrix dann diese Form hat, 0, 1, und unten steht irgendwas Interessantes. Das ist mein erstes Test. Jetzt habe ich noch eine zweite Matrix, N2, die genauso entsteht. Ich nehme eine geschickte, geordnete Basis von U2, für die Einschränkung von Alpha von 2 und bastle dann dieses Test hier. Auch wieder mit irgendeinem Zeug. Das Zeug, und die können unterschiedlich groß sein. Also zum Beispiel könnte das 3x3 sein und das 5x5. Nur mal so als Beispiel. Das heißt, wir fangen an mit einem 5-dimensionalen Raum, haben hier noch einen 3-dimensionalen Raum, gucken uns die Einschränkung an, basteln erstmal für den einen Teil, anderen Teil und finden erstmal überhaupt diese Matrizen. Und dann basteln wir daraus M, Alpha, B gut, wobei jetzt B gut sich zusammensetzt aus den Basen, die man hier und hier benutzt hat. Und dann wird das eine Kästchen-Matrix. Oben links steht so ein 5x5-Kästchen, nämlich ein 1. Und rechts steht ein 3x3-Kästchen, nämlich ein 2. Und der Rest ist 0. Das vorstellen. Das große Kästchen, das hier, habe ich jetzt dann da nicht hingeschrieben, weil das dann wieder so Riesenäume gewesen
war. Und wenn es nicht die direkte Summe ist, dann liegen das ja nicht, oder?
Nochmal bitte?
Wenn es nicht die direkte Summe wäre, dann würde das nicht funktionieren.
Nicht unbedingt, genau. Denn dann kann man ja nicht einfach eine Basis von U1 nehmen und eine von U2 und das dann so zusammenbasteln. Wenn wir einfach nur eine Summe haben, dann könnte es sein, dass man bei der Auswahl der Basen mehr aufpassen muss, dass man also wirklich nur noch Basisvektoren erkennt, die auch wirklich gebraucht werden. Vielleicht findet man dann immer noch was Schönes. Ich kann mir vorstellen, dass es geht. Aber worauf wir hinaus wollen, ist auch eine gewisse Form von Eindeutigkeit. Und dann braucht man eine direkte Zerlegung, unter anderem damit die Größe dieser Kästchen irgendwie festgelegt ist. Also der Witz wird dann sein, wenn ich eine andere solche Zerlegung mache, kommen da vielleicht dann kommen quasi gleich große Kästchen raus und die stehen nur vorne. Aber ansonsten sieht es genauso aus. Das können wir jetzt noch nicht zeigen, aber das kommt als nächstes. Jetzt zeigen wir erstmal nur, man kann sich was basteln. Und gleich kommt noch ein Beispiel, was es illustriert. Und später zeigen wir dann, wenn man jetzt unterschiedlich anfängt, diese Abbildungsmatrix zu basteln, dann stehen die Kästchen dann vielleicht in einer anderen Reihenfolge und es sieht ein bisschen unterschiedlich aus, aber im Prinzip ist es die gleiche Information. Gleiche Größe der Kästchen, gleiche Anzahl zu dem entsprechenden Typ und so. Ja, das ist so das. Hat es ein bisschen geholfen, das zu veranschaulichen? Okay, ich hoffe, dass das Beispiel vielleicht auch noch ein bisschen hilft. Vielen Dank und da ist noch eine Frage.
Muss denn auf M1 und M2 auf der Diagonalen 0 stehen oder können da auch Eigenwerte stehen?
Nee, da steht 0 bis hier hinten und nur der letzte Diagonaleintrag, der könnte was anderes sein, weil der ein Koeffizient ist, der zur Minimalbildung gehört. Diese Geschichte mit den Eigenwerten auf der Diagonale kommt in einer anderen Normalform vor. Die kommt noch. Die ist schöner. Also finde ich, Entschuldigung, nicht gegen die, aber ich finde die andere schöner. Und man kann die andere ganz gut aus der hier ableiten. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber die andere, auf die wir am Ende zuarbeiten und die wir dann sehr feiern werden, das ist mit den Eigenwerten auf der Diagonale. Hier sieht man die Eigenwerte normalerweise sehr zu einem Eigenwert und dem dazugehörigen Eigenraum gehören. Und dann hat man in der Matrix dementsprechend so eine 1/1. Wir sehen es gleich. Ich verspreche, dass die Beispiele es auch ein bisschen deutlicher machen. Und möchte nochmal darauf hinweisen, es gibt verschiedene Normalformen. Manche haben Eigennamen, manche heißen irgendwie allgemeine oder so. Und da ich von der Argumentationslinie es einfacher finde, diese spezielle Normalform mit den Eigenwerten aus der, die wir jetzt machen, abzuleiten, fange ich mit der an. Außerdem ist das hier technisch irgendwie nerviger. Die andere ist dann irgendwie schön, da können wir uns die ganze Zeit freuen. So, ich hoffe, dass das so für unser Stimmungsbild auch irgendwie ganz so schick ist. Man hat hier so ein paar Vorlesungen, wo man sich so durchkämpft durch diese Details, dann kommt dann diese Normalform, die irgendwie praktisch aussieht, aber naja. Aber es wird dann quasi immer besser gegen Ende des Kapitels. Hätte ich Ihnen das vorher sagen sollen? Ich dachte, ich hätte das so ein bisschen getan, aber vielleicht nicht oft genug oder nicht deutlich genug. Dafür entschuldige ich mich. Geht es Ihnen jetzt ein bisschen besser? Wo Sie wissen, dass es ab jetzt eigentlich fast nur noch bergauf geht in den Kapiteln. Ist ja auch Geschmackssache, was man schön oder was man schwierig findet. Aber ich sehe jetzt, es gibt relativ klar, dass es schon schwierig ist.
Ja. Nur ganz kurz, es steht ja dann auf der Diagonale überall 0, außer unten rechts, oder?
Genau, in den Kästchen unten rechts, da kann was anderes stehen, da steht auch oft was anderes. Auf der Diagonale steht bei dieser Form immer 0, daneben stehen die Einsen. Und in der anderen Normalform später, da steht auf der Diagonale immer Einwert. Da steht auch sonst nicht so viel rum in der Matrix, aber da kommen wir noch zu. Geduld, Geduld, die andere Form kommt ja rein. Sind Sie jetzt bereit für den Beweis? Vielleicht? Ich muss jetzt bestimmt wieder umschalten. Ich habe ihn da gemalt und hier gequatscht. Okay, Existenz einer Zerlegung von V in solche Teilräume. Kein Problem, haben wir in Lemma 10.2 schon gemacht. Schreiben wir einfach hin. Passiert was Interessantes. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist hoffentlich okay, wenn ich das da kurz mache, oder? Ich nehme also jetzt so eine spezielle Basis her aus Bildern unter Potenzen von Bettany. Und ich möchte noch kurz irgendwas zitieren. Klammer 10.8. Mit einer 10.8 ist die Zeltanung typisch. Und wir wählen jetzt aus, wir wollen halt so eine schöne Basis hinschreiben. Wir wählen U aus und I aus, so dass ich, wenn ich mit U anfange und dann immer wieder Beta I drauf werfe, eine Basis bekomme für UI. Und ich weiß auch, wie groß die Basis ist, denn die Anzahl der Basiselemente ist die Dimension und die Dimension ist MI. Also kann ich das jetzt ziemlich konkret hinschreiben. So dass BI gut, nenne ich das mal. BI gut. Das ist das Tupel U hoch Beta I und so weiter. Bis hin zu U hoch Beta I hoch, das muss ich überlegen, die Dimension ist MI. Also höre ich bei MI minus 1 auf. Okay, jetzt können wir uns fast die ganze Abbildungsmatrix schon vorstellen. Wenn ich nämlich jetzt mit U anfange und bilde ab, lande ich auf dem nächsten. Das erklärt die erste Zeile 0, 1, 0 und so weiter. Zweite Zeile 0, 0, 1 und so weiter. Alle rutschen immer einen Platz weiter und deswegen sind fast alle Teile der Matrix klar. Ich nehme mal diese zur Illustration. Nur beim letzten Basisvektor passiert was Spannendes, denn wenn ich den jetzt nochmal mit Beta I abbilde, dann kommt in den Linearkombinationen aus den ganzen anderen Leuten raus. Und wenn ich jetzt für diese Linearkombination die Koeffizienten hinschreibe, dann weiß ich, dass die da unten in die Matrix kommen. Und deswegen haben wir überhaupt in dem Korollar diese ganzen Bezeichnungen. Also muss ich jetzt nur noch diese Elemente hinschreiben. Sein C1, nee, CI1 bis CINI. Das war die Koeffizienten, die ich brauche, um das Bild von U, Beta I, N minus 1 unter Beta I mit den ganzen Basisleuten darzustellen. Das heißt, was ich jetzt schreibe, U, Beta I, CI1 mal U plus CI2 mal U Beta I und so weiter. Wir sehen, wie das läuft und am Ende schreibe ich CI, MI mal U Beta I hoch N plus 1. Dann sind diese Cs genau die Koeffizienten, die unten in die letzte Zeile der Matrix kommen müssen, und zwar, wenn ich mir die Matrix für diesen i-ten Teil angucke, also nur im Ausschnitt der großen Abbildungsmatrix. Quasi das IT-Kästchen. Deswegen schreibe ich das jetzt auch noch einmal hin. Das wird quasi jetzt das MI, wenn ich bei der Notation da drüben bleibe. Also M, Beta I, B gut. Nochmal, was wir gerade schon besprochen haben. Der erste Basisvektor wird auf den zweiten abgebildet und deswegen. Der erste geht auf den zweiten, das heißt, hier habe ich 0, 1, 0 und so weiter. Der zweite geht auf den dritten, also habe ich auch hier wieder so eine 1 und der Rest ist 0. Da haben wir schon ein paar Mal gesehen und jetzt gucke ich nach unten. Unten kommt das zum Tragen, was wir hinten hingeschrieben haben. Wenn ich den letzten abbilde, kommt das raus. Da brauche ich also diese Koeffizienten, deswegen steht unten CI1 bis hin zu CINI. Und wenn wir jetzt mal gucken, dann sieht das aus wie in diesen Kästchen, die ich im Korollar hingeschrieben habe. Das erste Kästchen für Beta 1 bekommen Sie, wenn Sie hier die gleich 1 setzen und dann passt es alles zusammen. Und wenn Sie das letzte Kästchen angucken, das für Beta K, müssen Sie hier für IK einsetzen und dann kriegen Sie das letzte. Und genau so ist die Notation gelegt. Ich schreibe also mal da dran, dieses Kästchen. Fast fertig, jetzt müssen wir noch Beta B gut basteln. Wir haben die Frage.
Ja,
kürzeste Vektor in der Binärkonvolution. Deswegen gehe ich jetzt nicht noch weiter zu MI. Das ist ja das nächste Bild, was ich kriege, wenn ich nochmal Vektor drauf werfe. Das ist das Bild. Um die Linearkonvolution hinzuschreiben, benutze ich die Basisvektoren, also U, U, Beta, I und so weiter, bis hier hinten. Deswegen höre ich bei MI minus 1 auf. Die Koeffizienten hier unten sind nicht nach diesen Potenzen da oben bezeichnet, sondern nach der Stelle. Die Dimension ist ja MI. Das heißt, ich laufe von 1 bis MI und deswegen hier CI1 bis CI MI. Die Exponenten, die oben an U ranstehen, sind immer einer weniger. Also die am Beta I ranstehen, streng genommen. Sind immer einer weniger. So, daher kommt vielleicht die Irritation. Okay?
Ja.
Das war gut. Jetzt basteln wir den Hut. Das ist jetzt die geordnete Klarbasis von V, die einfach entsteht, indem ich nehme halt diese entsprechende Basis B1 Hut für U1 und dann die für U2 und so weiter und schreibe die einfach in ein großes Tupel nacheinander. Und ich muss nur darauf achten, dass ich immer genau die Reihenfolge einhalte, die ich vorher hatte. Dann kommt da am Ende diese Kästchenbeschreibung raus. Löst von diesen kleinen technischen Details, dann ist es eigentlich sehr anschaulich. Ich zerlege den Vektorraum in diese Stückchen, in diese direkten Summanden. Die müssen Alpha-invariant sein, damit diese ganze Konstruktion klappt. Dann gucke ich, was Alpha darauf macht und bastle mir daraus dann die Teile meiner Abstimmungsmatrix. Das ist so das grobe Konzept. Ich glaube, mehr wollte ich zu dem Korrelat nicht sagen, denn jetzt kommt ja gleich eine Definition und dann ein Beispiel. Und dann ist auch gut für heute, dann habe ich echt genug bewiesen und geschwitzt. Schauen wir mal die Definition an. Das ist einfach nur ein neues Wort, das wir... Man könnte es auch anders machen, aber das ist ein Wort, mit dem ich ganz gut klarkomme, wenn es darum geht, zu erklären, ob zwei Zerlegungen im Prinzip gleich sind oder ob die wirklich unterschiedlich sind. Und ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Man könnte ja hingehen und sagen, zwei Zerlegungen von V in solche Teilräume sind im Prinzip gleich, wenn die beiden Teilräume die gleiche Dimension haben. Das heißt also hier, wenn ich das jetzt nochmal mache mit einem Teilraum der Dimension 5 und einem der Dimension 3, dann ist es im Prinzip dasselbe. Aber Vorsicht, es könnte ja sein, dass das, was Alpha auf den Teilräumen tut, total unterschiedlich ist. Und deswegen ist eben nicht klar, dass da die gleiche Art der Zerlegung rauskommt. Zum Beispiel könnte es sein, dass Alpha auf dem einen Teil eine Diagonalmatrix als Abbildungsmatrix hat und auf dem anderen Teil, oder also dass es einen dreidimensionalen Teilraum gibt, auf dem Alpha als Abbildungsmatrix eine Diagonalmatrix haben könnte und irgendeinen anderen, wo das nicht so ist. Und dann würde man ja schon sagen, dass Alpha unterschiedliche Dinge tut auf diesen Teilräumen. Und dann wäre es komisch, wenn die in einer Zerlegung vorkommen und man dann sagt, diese Zerlegungen sind aber im Prinzip gleich, obwohl Alpha da auf diesen Teilräumen so unterschiedliche Dinge tut. Wir brauchen also noch ein kleines Zusatzkriterium. Es reicht nicht, dass die Alpha unzerlegbar sind und es reicht nicht, dass man quasi die Größe der Blöcke kennt, also die Dimension der Teilräume. Man will auch irgendwie noch erklären, wie eindeutig ist, was Alpha auf diesen Teilen tut. Also ob Alpha quasi gleich wenn man nur die Basis geschickt wählt oder auch Alpha wirklich sehr unterschiedliche Sachen macht. Und sehr unterschiedliche Sachen machen kann sowas heißen wie auf dem einen wirkt es wie die identische Abbildung, auf dem anderen wie die Nullabbildung. Oder auf dem einen ist es diagonalisierbar, auf dem anderen nicht. Also lauter so Zeug. Da brauchen wir halt irgendwie ein Wort für. Und das Wort, für das ich mich entschieden habe, und das ich auch selber gelernt habe und das ich schon oft gesehen habe, ist Alpha-Isomorph. Das heißt, wir verstärken den Begriff der Isomorphie, der ja bei uns einfach nur heißt gleiche Dimensionen, über K, weil alles über K ist. Den verstärken wir durch dieses Alpha, um anzudeuten, dass wir wollen, dass Alpha darauf im Prinzip das Gleiche macht. Und wie sich das darstellen lässt, das sehen wir jetzt in dieser Definition. Wir haben zwei alpha-zyklische Teilräume, U und W. Dann schreiben wir die irgendwie mit zu Erzeugern hin, wobei wir die im Moment noch gar nicht brauchen. Wir sagen, dass die Teilräume U und W alpha-isomorph sind. Also Vorsicht, das ist eine Definition für alpha-zyklische Teilräume. Wir sagen, dass die alpha-isomorph sind, wenn die Einschränkung von alpha darauf das gleiche Minimalpolynom hat. Also auch das gleiche charakteristische Polynom, denn die sind ja gleich für alpha-zyklische Räume. So, der Nullraum soll per Definition nur zu sich selbst alpha-isomorph sein, alles andere ist auch langweilig. Aber nochmal, wir sehen hier tatsächlich eine Verstärkung von Isomorphie. Wenn Sie zwei alpha-invariante Teilräume haben, von mir aus auch alpha-zyklisch, der Dimension 2 meinetwegen, dann könnte es sein, dass Alpha auf diesen beiden Teilräumen unterschiedliche Dinge macht und deswegen auch zu unterschiedlichen charakteristischen und unterschiedlichen Minimalpolynomen führt. Dann würde man sagen, die sind nicht Alpha-isomorph, sondern nur isomorph, also K-isomorph. Aber wenn zusätzlich Alpha noch auf die gleiche Art und Weise wirkt und wir beschreiben das hier mit dem gleichen Minimalpolynom, dann nennen wir die Räume Alpha-isomorph und wir werden sehen, dass das dann stark genug ist, um zu erklären, wann zwei Zerlegungen sozusagen gleich sind, im Sinne von, die Matrizen sehen gleich aus, nur die Blöcke sind vielleicht woanders. Das nächste Beispiel beschreibt ein bisschen anschaulicher, was da passiert. Beispiel 10,10. Vielleicht gucken wir uns erstmal nur eine Abbildungsmatrix an. Alles ist ganz einfach, R5, Standardbasis, und unser Endomorphismus hat eine Abbildungsmatrix, die schon sehr übersichtlich ist. Wir sehen dann nämlich jetzt schon so Blöckchen, einmal 2 kreuz 2, dann in der Mitte einmal 1 kreuz 1 und dann unten rechts nochmal 2 kreuz 2. Und ich möchte motivieren, warum man sich jetzt überhaupt noch länger mit den Fragen beschäftigt, die man stellen. Man könnte jetzt ja sagen, ach, 2, 1, 2, kleine Blöcke, alles übersichtlich, wunderbar, reicht. Aber man kann eben noch ein bisschen mehr Informationen daraus saugen. Zum Beispiel gehört dieser 1 kreuz 1 Block in der Mitte ja ganz klar, wenn man da drauf guckt, zum Eigenwert 5. Wir sehen da einen Vektor, nämlich den dritten Basisvektor, der ein Eigenvektor ist zum Eigenwert 5. Dagegen ist es bei den anderen beiden Blöcken eben nicht so, dass man da sofort was Schönes ablesen kann. Tatsächlich wissen wir noch nicht genau, was Alpha auf diesen anderen beiden Blöcken macht. Klar, wir könnten das ausrechnen, indem wir die Infos nutzen, aber man sieht es nicht so auf einen Blick. Und jetzt schauen wir mal. Die Räume sind alpha-zyklisch, die sich durch die Blöcke ergeben. Den ersten Teilraum nenne ich mal U1, der wird erzeugt von den ersten beiden Basisvektoren. Und an der Matrix kann man ablesen, dass es reicht, wenn man das Alpha-Erzeugnis von B1 nimmt. Wer möchte da noch kurz eine Zwischenrechnung zu haben und sieht es nicht so schnell? Möchte jemand? Ja, deswegen fragt ihr. Dann hüpfe ich einmal darüber nach rechts. Wir haben einmal den Vektor B1 und dann gucke ich mal, was ist B1? Alpha. Nein, in der Matrix steht in der ersten Zeile, dass ich dafür einmal den ersten und einmal den zweiten Basisvektor brauche. Alles ist das. Und jetzt behaupte ich, dass B1 und dieses Bild zusammen den Raum U1 erzeugen. Und zwar macht es einfach so, naja, U1 ist definiert als Erzeugnis von B1 und B2. B1 und B2 bilden eine Basis für diesen Teilraum und ich kann mit dem kleinen Austauschlemma B2 durch die Summe B1 plus B2 ersetzen. Also kriege ich eine neue Basis für den gleichen Teilraum und das ist genau diese. Sieht. Also das ist immer mein erster Reflex. So kriege ich das also für den ersten Raum hin. Dann kommt der zweite, U2. Na, da sage ich einfach, ich nehme den dritten Basisvektor und bilde davon das Erzeugnis. Und das ist jetzt ein schöner, eindimensionaler, alpha-invarianter Teilraum. Der Vektor W3 wird einfach auf 5 mal sich selber abgebildet. Wunderbar, kriege ich so ein kleines Kästchen, schön übersichtlich. Und das heißt auch, weil er nur eindimensional ist, dass ich ihn als Alpha-Erzeugnis von B3 schreiben kann. Das heißt, U1 ist alpha-zyklisch. Das ist nämlich das Alpha-Erzeugnis von U1. U2 ist auch alpha-zyklisch, weil es das Alpha-Erzeugnis von B3 ist. Und das ist sozusagen ganz langweilig. Ich brauche, um U2 zu erzeugen, nur den Vektor B3. Und ob ich jetzt dazu noch irgendwelche 5-fachen, 25-fachen und so weiter nehme, ist total egal. Die brauche ich nicht, die stört aber auch nicht. Deswegen ist es wirklich das Alpha-Erzeugnis. Die Dimension bleibt immer 1, daran ändert sich nichts. Und dann habe ich noch den Rest. Dann habe ich also quasi noch die Basisvektoren B4 und B5 übrig. Aus denen bastle ich jetzt den dritten Teilraum, U3. Und der wird erzeugt von B4 und B5. Die Dimension ist 2. Und die Frage ist wieder, kann ich sehen, dass der alpha-zyklisch ist? Und ich würde sagen, ja. Denn genau wie vorher kann man in die Matrix gucken und kann sehen, dass wenn man den fünften Vektor nimmt, dass dann, wenn man ihn abbildet, der vierte und der fünfte gebraucht werden. Und das Bild kann ich dann wieder reintauschen in die ursprüngliche Basis. Und ich fange also an mit der Basis B4, B5 und dann tausche ich B4 aus gegen B5 Alpha. B5 Alpha ist minus B4 plus B5. Das ist eine Linearkombination, wo B4 und B5 beide vorkommen, beide mit Koeffizient, der nicht 0 ist. Das heißt, ich könnte jeden dadurch austauschen und ich entscheide mich, B4 auszutauschen. Okay, das heißt, in allen Fällen, nein, in der Mitte nicht, das ist langweilig, aber in den anderen beiden Fällen ist es so, dass ich mit so einem Teilraum anfange, die Dimension kenne und eine Basis kenne und dann überlege ich mir durch Abbilden und Hinschreiben, was kann ich tauschen, um zu sehen, dass der Raum in Wirklichkeit alpha-zyklisch ist. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt für den ersten den Vektor B1, wo der Alpha erzeugt wird. Bei U2 wählen wir den Vektor B3, bei U3 wählen wir den Vektor B5. Und das Ziel der ganzen Angelegenheit war einfach nur, dass das alpha-zyklische Teilräume sind. Denn die Frage, die ich mir jetzt stellen möchte, ist, sind die alpha-isomorph? Jetzt kommt die Definition von Graden. An den Dimensionen kann man sehen, dass, also Isomorphie hat ja auch was, das kann man zwar an der Definition nicht sehen, aber wenn die Einschränkung von Abbildung das gleiche Minimalpylon hat und wenn die Räume alpha-zyklisch sind, dann sind die Minimalpylone ja auch die charakteristischen, also müssen die Dimensionen gleich sein. Das heißt also, dass aus Alpha-Isomorphie auch die normale Isomorphie tatsächlich folgt. Wenn Räume unterschiedliche K-Dimensionen haben, können sie nicht alpha-isomorph sein. Deswegen sind die einzigen interessanten Teilräume, bei denen sich die Frage nach Alpha-Isomorphie überhaupt lohnt, U1 und U3. Die haben nämlich beide Dimension 2 und sie sind beide alpha-zyklisch. Und da kann man jetzt mal gucken, was ist denn mit dem Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf diese Räume? Na, wenn wir da mal schauen und sich die Minimalpolynome angucken, ich habe einfach mal hingeschrieben, was da rauskommt, dann sind die Minimalpolynome einmal x minus 1 in Klammern mal x minus 1 und bei dem anderen kommt es irgendwie anders raus. Ich habe tatsächlich einfach nur das charakteristische Polynom ausgerechnet mit der kleinen Abbildungsmatrix und benutzt, dass es dasselbe ist wie das Minimalpolynom. Ich habe also quasi minimalen Aufwand betrieben und Theorie benutzt. So, ich benutze die kleinen Kästchen als Abbildungsmatrix, rechne nach den Regeln, die wir haben, für das charakteristische Polynom jetzt aus und benutzt dann das Minimalpolynom. Und da sehen Sie, in beiden Fällen kommt das gleiche Polynom raus, nämlich x mal x minus 1 in Klammern minus 1. Diese beiden Minimalpolynome sind gleich, also sind die beiden Räume tatsächlich alpha-isomorph. Und das heißt, obwohl die Abbildungsmatrizen nicht gleich aussehen für diesen Teil in der Matrix, tut die Abbildung im Prinzip das Gleiche. Man müsste einfach nur die Basis so ein bisschen modifizieren, damit man das sieht und damit die beiden Abbildungskästchen da an der Stelle wirklich gleich aussehen. Ergibt es Sinn, wie ich das erkläre? Also wir haben ja gesehen, dass bei Abbildungsmatrizen sehr unterschiedlich aussehen kann, was in der Matrix steht, je nach Wahl einer Basis, aber es könnte sein, dass man da zwei sehr verschiedene Matrizen hat, die zur gleichen Abbildung gehören. Es liegt an der Wahl der Basis, ob man das sieht. Und hier haben wir genauso einen Fall. Wenn man die Basis ein bisschen verändern würde, dann würden diese beiden 2×2-Kästchen einfach gleich aussehen. So. Ich hoffe, dass das ausreicht, um zu motivieren, dass wir da jetzt noch ein bisschen weiter gucken und diese allgemeine Normalform noch ein bisschen besser zu verstehen, bevor dann die Form kommt mit den Eigenwerten auf der Diagonalen, die Jordansche Normalform. Da wird dann alles noch ein bisschen anschaulicher und ein bisschen schöner. Also, durchhalten bis dahin. Wir sehen uns morgen oder Donnerstag.